Genau. Ich freue mich auch, nach 4 Wochen Pause hier mal wieder predigen zu dürfen. Das habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Es waren 4 Wochen. Aber ich wollte euch Theo Ehemann nicht vorenthalten, als er neulich anrief und sagte, ich bin in der Nähe, soll ich bei euch predigen? Sag ja, super, auf jeden Fall. Genau, und ich freue mich auch so, dass ich jetzt auch mal auf unseren neuen Kanzel hier auch mal predigen darf. Extra für euch. Für 110 Euro aus China kommen lassen. Und man muss pfleglich mit ihr umgehen, aber einer der Gastsprecher hat ja mal gesagt, so diese Notenständer, das sähe doch ein bisschen scheppig aus. Da dachte ich, ja, das machen wir. Hat es aber doch ein halbes Jahr gedauert, Basti Decker war das, weil ich mich nicht durchringen konnte, eine Kanzel zu kaufen, wo das Glas nicht so gut steht. Aber es geht, wenn ich es nicht zu voll mache. Alles gut. Ja, und schön, dass ihr gekommen seid, nachdem ja gestern eine Hochzeit hier, die wir hier hatten, von Jessica und Winston, erst da draußen, dann dort. Und es war eine schöne Zeit und ja, man kann sich da nur freuen. Und noch mehr habe ich aber gefreut, dass ich so viele Gesichter gesehen habe, die gestern Abend da gewesen sind und noch geblieben sind. Und dachte ich, das ist ja genial, das passt ja auch genau zu dem, was ich heute predigen möchte, weil es geht heute um das Thema mein Herz für sein Haus. Und wenn du vielleicht noch nicht Christ bist und dich fragst, warum rennen diese Christen jeden Sonntag in ihre Kirche und arbeiten da auch noch mit in der Woche und spenden und so, muss man das dann, kann man das nicht ein bisschen ruhiger angehen lassen, dann ist das einmal für dich eine Erklärung. Und für alle anderen, die hier immer angerannt kommen, habe ich was ganz Schönes für euch am Ende der Predigt vorbereitet. Also das wird einfach zu schön. Also ich beglückwünsche dich, dass du heute gekommen bist. Und Gott hat mir nämlich einen Vers aufs Herz gelegt, den möchte ich mit euch teilen. Und den habe ich in zweifacher Ausführung mit 2 Übersetzungen. Den findet ihr im Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 17. Da heißt es, seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und in einer neueren Übersetzung heißt es, da erinnerten sich die Jünger an die Prophezeiung aus der Schrift, die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. So, und ich möchte das ein bisschen einordnen, was dieser Vers bedeutet. Da werden wir uns den sogenannten Kontext zu angucken. Es wird jetzt aber hier für unsere Bibelschüler keine Exegese dieses ganzen Textes geben, sondern es geht um diese Verse. Aber um die besser zu verstehen, gucken wir uns den Zusammenhang eben an. Und das ist dann eben aus dem Johannesevangelium ab Vers 13. Da heißt es, und das Passa der Juden war nahe und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen-, Schaf- und Taubenverkäufer und die Wechsler sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wechsler schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, nehmt dies weg von hier und macht nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger erinnerten sich daran, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Also in diesem Zusammenhang ist dieser Vers. Und das ist doch mal eine krasse Geschichte, oder? Der nette Jesus wird aggressiv. Ihn stört, dass im Tempel Geschäfte gemacht werden. Sie fragen, warum war das überhaupt so? Es ist ja so, dass die Israeliten Tieropfer bringen mussten für ihre Sünden. Und wenn du ein bisschen weiter weg gewohnt hast, dann war es natürlich schwierig, da die Tiere von zu Hause irgendwie mitzunehmen. Und manche hatten das vielleicht auch gar nicht. Also haben Geschäftsleute dann, findige das aus, genutzt und haben gesagt, die könnt ihr hier bei uns kaufen. Und dann sind die damit Stück für Stück quasi in den Tempel reingezogen und haben da ein schönes Kaufhaus errichtet, wo es nur noch darum geht, Geld zu machen mit den Opfergaben der Israeliten. Ja? Komm mal hier, bei mir kriegst du das Schaf noch ein bisschen billiger, sieht gut aus, kannst du super opfern, kostet so und so viel. Das heißt, einerseits war das ja etwas tatsächlich Wichtiges für die Israeliten, aber andererseits, und das ist das, was Jesus hier eben anmerkt, dass es nur noch ums Geschäft, um den Profit ging. Und in einer Parallelstelle, es wird ja mehrmals erzählt, diese Geschichte, da sagt er dann nämlich noch, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Das ist das, was er im Tempel sieht. Und die haben nur noch die Geschäfte gesehen. Und das hat ihn sauer gemacht. Es hat ihn richtig aggressiv gemacht, weil es fand eine Zweckentfremdung statt. Dafür ist der Tempel nicht gebaut worden, damit da Geschäftsleute reich bei werden. Ja, das wäre so umgekehrt der Fall. Wir würden jetzt mit allen Bremer Christen und noch drum zu jeden Samstag Gottesdienst im Werderstadion feiern. Wir würden das klasse finden, das ist unser großer Traum von Erweckung. Aber die Werder-Fans würden das nicht so klasse finden. Die würden sagen, davor wurde das Stadion nicht gebaut. Es wurde gebaut, damit wir hier Fußballspiele erleben. Ja? Kann man dann ja verstehen. Und so sagt Jesus eben, dafür wurde der Tempel nicht gebaut. Hier sollte gebetet werden und nicht Geschäfte gemacht werden. Und es geht mir um diesen Einsatz, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Das heißt, Jesus hat so eine Leidenschaft, so einen Eifer für diesen Tempel, dass er bereit ist, sich mit allen da anzulegen, die dort eben Geschäfte treiben. Weil wir lesen da so drüber, dass er das einfach so gemacht hat, hat sich da eine Peitsche gebastelt und haut da richtig zwischen. Und wer die Bibel schon ein bisschen länger gelesen hat, liest da so drüber, aber es ist ja immer gut, darüber nachzudenken. Jesus war ja eigentlich ein Niemand zu der Zeit. Für uns ist er Jesus Christus, der Sohn Gottes, auferstanden von den Toten, wird wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Aber für die damals war er Zimmermann, der sich als Rabbi auch hervorgetan hat, der irgendwie gepredigt hat. Das heißt, für die war er ja in dem Sinne niemand. Das bedeutet, als er anfing dort, muss man sagen, Gewalt auszuüben, hat er in Kauf genommen, dass er selbst eine reinbekommen hätte. Die hätten ja auch sagen können, was machst denn du hier? Ja? Und hätten zurückgeschlagen. Und seine Jünger waren ja auch nicht bewaffnet. Das ist ja nicht, dass die da mit einer Keule oder mit einem Schwert daneben standen und sagen, jetzt lass mal unseren Herrn Jesus hier machen, was er machen will. Sondern die haben ja selbst so eine Augen gekriegt, was er da macht. Es geht mir darum, was für eine Leidenschaft, was für ein Eifer hatte Gott, er hatte Jesus für das Haus Gottes, dass er auch dieses Risiko eingegangen ist, sich unbeliebt zu machen. Er ist ja nicht nur Schläge, sondern auch abgelehnt zu werden, Hass auf sich zu ziehen und eben auch Rache. Das ist doch der Typ, der da hinten, heißt es, ne? Das ist doch der Typ, der da unsere Tiere rausgetrieben hat. Der kriegt es wieder. Und das hat Jesus alles in Kauf genommen, weil der Eifer um das Haus Gottes ihn verzehrt. Und deswegen ist doch die Frage, woher kam das? Woher kam dieser Eifer? Und da müssen wir weiter fragen, was war denn der Tempel eigentlich? Der Tempel war wirklich dort in Jerusalem das Haus Gottes, weil Gott darin wohnte. Ja, wir haben ja die Vorhöfe, dann geht es in den Tempel rein und dann haben wir das Heiligste und nachher haben wir das Allerheiligste. Und da war ja die Bundeslade, die Israeliten damals durch die Wüste vorher getragen haben. Und die war dort im Allerheiligsten und da durfte dann zum Beispiel an diese Bundeslade nur einmal im Jahr der Hohepriester rein. Der hatte eine kleine Klingel hinten unten hier am Fuß, damit die anderen Priester immer hören konnten hinterm Vorhang, ob er noch lebt. Weil der da in der Bundeslade, auf der Bundeslade, war die Heiligkeit, die Gegenwart Gottes. Das heißt, der Tempel war wirklich das Haus Gottes. Da wohnte er drin. Und deswegen wurde in diesem Tempel angebetet. Deswegen hat König David den Tempel immer wieder besungen. Da hat er gesagt, also in deinem Haus möchte ich sein. Anzuschauen deine Freundlichkeit den ganzen Tag. Und damit meinte er den Tempel. Und deswegen sind die Israeliten mindestens einmal im Jahr dorthin gepilgert, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, auch um ihre Opfer dann zu bringen, Anbetungsopfer, aber auch Opfer eben für ihre Sünden. Und Jesus war sich dessen, dass das Haus Gottes ist, wo wirklich Gott lebt, schon sehr früh bewusst. Weil es gibt ja nicht so viele Berichte aus seiner Kindheit, aber eine kleine Geschichte gibt es ja, dass er mit seinen Eltern, als er 12 Jahre alt ist, auf diese Pilgerfahrt eben geht, diese jährliche, und sie beten an und bringen ihre Opfer und so weiter, und dann gehen sie wieder nach Hause. Und das waren ja damals nicht so Kleinfamilien wie bei uns, sondern das waren ja immer Großfamilien. Und als Zwölfjähriger bist du ja schon sehr aktiv und hast da deine Cousins und Brüder und Schwestern und so. Und das war ja auch dann eine große, mit anderen Familien zusammen. Und dann sind die losgezogen, weg von Jerusalem. Und seine Eltern dachten, Jesus ist bei irgendeinem seiner Brüder und Cousins irgendwie. Und nach 3 Tagen taucht Jesus aber immer noch nicht wieder auf. Und so, wo ist Jesus? Der ist gar nicht da. Also kehren sie wieder um und suchen überall rum, bis sie Jesus, den Zwölfjährigen, im Tempel finden, wie er dort mit den Schriftgelehrten und den Priestern da am Diskutieren ist. Und da lesen wir irgendwann dann ja auch, also was hat denn der Junge schon für eine Weisheit, was kann der reden und so. Und dann sagt Jesus eben, als seine Eltern wirklich, ihr könnt euch das ja vorstellen, wenn euer Kind, das ist schon 3 Tage weg, dann würde er Todesangst kriegen, ja. Und sie machen ihm natürlich Vorwürfe. Und dann sagt Jesus recht locker in Lukas 2,49, warum habt ihr mich gesucht, fragte er. Ihr hättet doch wissen müssen, dass ich im Haus meines Vaters bin. Das hat er schon in seinem Geist gespürt. Ich bin der Sohn Gottes. Vielleicht hat er es noch nicht in dem ganzen Ausmaß verstanden, aber er wusste, der da angebetet wird, ist nicht der entfernte Gott wie für die anderen Israeliten, sondern es ist mein Vater. Deswegen hat ja Jesus so viel darüber gepredigt im Neuen Testament, dass Gott unser Vater ist. Ich glaube, das kommt im Alten Testament nur 5-mal vor, dass Gott Vater ist. Aber dann im Neuen Testament geht es ja nur noch um den Vater, weil Jesus sagte, das ist die Botschaft auch, die ich für euch habe, dass Gott euer Vater sein will. Und das wusste er eben hier schon. Das heißt, Jesus hatte schon früh eine emotionale Bindung an diesen Ort, an diesen Tempel. Er liebte diesen Ort, weil er Gott, den Vater, liebte. Er liebte Gott, den Vater, und deswegen liebte er das Haus Gottes, den Tempel. Und deswegen hat ihn das so aufgeregt, was aus dem Tempel dann, als er dann 30 Jahre alt war, geworden ist. Und Liebe, echte Liebe, ist eben auch ein Gefühl, aber wenn sie nicht zu einer Handlung führt, dann wissen wir selbst, da können wir nicht so viel drauf geben. Ich mag dich so. Und dann bist du einmal irgendwie in Not, aber der Freund, der sagt, ich mag dich so, hilft dir nicht. Dann weißt du, das war ein kurzes Gefühl wohl bei dem, aber das ist nicht viel wert. Das heißt, echte Liebe führt zu einer Handlung. Ich weiß nicht, wer von euch Fußball gespielt hat oder Kinder hat, die Fußball spielen. Da sind ja auch oft Väter dann da. Die können sehr emotional werden, wenn es da um ihre Kinder geht. Ja? Und die würden auch handgreiflich werden, wenn da jetzt ihr Sohn irgendwie geschlagen wird oder sonst wie. Ja? Echte Fußballfans unterstützen ihren Verein, auch in schlechten Zeiten, die weinen sogar teilweise, wenn ihr Verein verloren hat. Und in den USA gibt es Leute, die lieben ihr Land so sehr, dass sie sagen, ich will dem Land was zurückgeben, ich gehe zum Militär. Die sind sogar bereit, ihr Leben zu geben. Das ist die Haltung, die sich unser Bundesverteidigungsminister jetzt wieder wünschen würde. Das wird aber noch ein bisschen dauern, bis wir da irgendwie wieder hinkommen. Aber auf jeden Fall, es geht mir einfach darum, Liebe ist ein Gefühl, das aber auch zu einer Handlung führt. Und jetzt ist die Frage, auf die ihr die ganze Zeit hier, also die Antwort wartet ihr, was hat das jetzt für mich heute zu bedeuten? Ja, was kann mir der Vers heute sagen? Und dann müssen wir natürlich einfach erstmal die Frage stellen, was und wo ist denn heute das Haus Gottes? Jetzt kommt's, das ist hier. Aber nicht das Gebäude, sondern in 1. Timotheus 3, Vers 15, da sagt der Apostel Paulus, wenn sich mein Kommen aber verzögert, sollst du wissen, wie man sich im Haus Gottes verhalten muss. Damit meine ich die Gemeinde des lebendigen Gottes, den Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Das Haus Gottes ist heute die Gemeinde oder die Kirche. Nicht das Gebäude, sondern die Gruppe von Christen, die sich zum Beispiel in diesem Gebäude hier trifft. Aber vor ein paar Wochen waren wir ja auf Gemeindefreizeit, da war die Gemeinde am Alfsee. Da stand hier nur ein leeres ehemaliges Verwaltungsgebäude von Bäckerimbiss rum. Das hier ist nicht die Gemeinde. Man kann es vielleicht als Gemeindezentrum eigentlich bezeichnen. Und wir sagen das natürlich trotzdem immer, ich fahre noch in die Gemeinde und so weiter. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, wir Christen sind die Gemeinde. Das heißt, wenn es ums Haus Gottes geht, geht es nicht um das Gebäude, sondern es geht um die Menschen, die da drin sind. Das heißt also nochmal, die nächste Folie nochmal, es geht darum, der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Die Leidenschaft für dein Haus brennt in mir. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das war bei Jesus damals so, als er damals da lebte, brannte sein Herz für den Tempel, für das Haus Gottes. Aber ist das jetzt bei Jesus und seiner Gemeinde auch so? Ja, es ist so und es ist sogar noch stärker. Denn es heißt im Epheserbrief Kapitel 5, 25, und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Das heißt, bei der Gemeinde ist es jetzt noch stärker. Jesus hat damals im Tempel die Leute rausgetrieben und es ist ihm nichts passiert. Aber wenn es um die Gemeinde geht, die hat er sich erkauft durch sein Blut, indem er gestorben ist. Das heißt, Jesus ist den letztendgültigen Schritt gegangen, seine Liebe zu beweisen. Er hat ja auch gesagt, niemand hat größere Liebe, als dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und damit meinte er uns. Das heißt, wenn wir sagen, ja, damals hat er wohl großen Eifer für den Tempel, hat er ja unter Beweis gestellt, dass er sich da eine Peitsche gemacht hat, dann ist heute sein Eifer, seine Leidenschaft für die Gemeinde, für uns hier, noch größer, weil er hat bereits sein Leben für uns gegeben. Da kannst du Jesus mal verdanken, aber das haben wir jetzt auch schon im Abendmahl gemacht. Und heute könnte man über Jesus sagen, der Eifer um meine Gemeinde, der Eifer um meine Kirche verzehrt mich. Das ist das, was Jesus heute über uns denkt. Und ihr könnt es euch fast denken, ich will hier nicht nur über Jesus sprechen und wie gut er drauf ist, sondern es geht ja auch immer um uns. Das heißt, wenn wir darüber nachdenken, warum Jesus seine Kirche so liebt, können wir auch immer darüber nachdenken, warum wir das auch können. Und warum ist das so? Warum können wir eine Liebe, eine Leidenschaft, einen Eifer für das Haus Gottes haben? Wir haben gehört, Paulus sagt, die Gemeinde ist der Stützpfeiler und das Bollwerk der Wahrheit. Hier wird die Wahrheit Gottes verkündet, weil wir aus der Bibel predigen. Wir gucken alle irgendwie täglich irgendwelche Nachrichten und mittlerweile haben wir rausbekommen, das ist nicht immer alles wahr, was uns da erzählt wird, beziehungsweise es ist nicht direkt gelogen, aber es ist so dargestellt, aus einer bestimmten Sichtweise betrachtet, dass man merkt, derjenige, der diese Wahrheit rüberbringt, will, dass wir eine bestimmte Sicht auf etwas haben. Das hat sich bei mir auch jetzt erst in den letzten Jahren irgendwie entwickelt. Früher war ich auch völlig gläubig, was die da sagen, Tagesschau, Tagesthemen und so weiter, das stimmt alles. Jetzt weiß ich mittlerweile, ich muss das einordnen. Und die Wahrheit des Wortes Gottes ist durch nichts zu toppen und die wird in der Kirche, in der Gemeinde verkündigt. Deswegen ist die Gemeinde super wichtig. Aber noch wichtiger ist, hier kommen Menschen zum Glauben an Jesus Christus und werden in Jüngerschaft hineingenommen und erleben hier, weil sie hier Lehre, Ermutigung und Korrektur erleben. Und das ist nur in der Kirche Jesu Christi möglich. Ich weiß noch, als ich neu bekehrter Christ war, kriegte ich irgendwann mal was zu hören von einem gewissen Reinhard Bonnke. Das war wahrscheinlich der zweitgrößte Evangelist nach Billy Graham, von dem ich gestern in der Hochzeitspredigt erzählt habe. Reinhard Bonnke war ein deutscher Pfingstpastor, ein Kollege sozusagen. Ich weiß noch, wie ich so stolz war, als ich als BFP-Pastor in diesem Verzeichnis der Pastoren stand, unter D. Und ich so, und unter B steht Reinhard Bonnke. Ich bin mit ihm in einem Bund, ist das schön. Und dann stand ich mal bei einer Konferenz und dann war Pause zwischen den Vorträgen und dann bin ich zum Büchertisch gegangen, dann gucke ich so und dann gucke ich hoch und am Ende des Tisches steht Reinhard Bonnke. Ich so, Reinhard Bonnke. Ich war auf einmal wie so ein Fan. Ich so, er ist nicht mehr der Jüngste. Das ist wahrscheinlich meine letzte Chance, dass ich den nochmal kennenlerne. Und habe ich mich richtig so an den ran gemacht. So. Dann gingen wir dann zum Essen und ich dann so neben ihm. Guten Tag, mein Name ist Axel Löhr. Ich wollte mich bloß mal bedanken für deinen Dienst. Der hat mich immer sehr gesegnet. Ah ja, wo kommst du denn her? Ja, ich komme aus Braunschweig. Ah, wie geht's denn der Gemeinde in Braunschweig? Ja, sag ich, gut. Also, irgendwie so, ne? Und dann war ich nachher so, die Hand wasche ich nicht mehr. Weil für die Jüngeren, die Reinhard Bonnke nicht kennen, der hat Massenevangelisation in Afrika gemacht. Frag einen Afrikaner, ob er Reinhard Bonnke kennt und er wird ihn kennen. Der wird nicht Olaf Scholz kennen, vielleicht noch Angela Merkel, aber Reinhard Bonnke kennen sie alle. Der ist durch ganz Afrika gezogen, hat Riesenevangelisationen gemacht. In einer Evangelisation waren mal 1,6 Millionen Leute in einer Veranstaltung. Und wie komme ich hier ins Schwärmen? Also auf jeden Fall, und da sind Leute, Blinde sind sehend geworden, Leute aus Rollstühlen aufgestanden. Und ich sagte so, das ist es. Christus für alle Nationen, so ist sein Ding. Das ist es. Und ich war ja selbst auch in einer Kirchengemeinde und das war natürlich alles nett und man hat da Freunde und ein bisschen Lobpreis und so, aber das, was der macht, das ist das Wahre. Bis ich dann merkte, wenn er seine Evangelisation macht, oder auch Billy Graham, die haben gesagt, ohne die Gemeinde vor Ort nützen unsere Veranstaltungen gar nichts. Weil wenn die durch die Hammerpredigt von Reinhard Bonnke zum Glauben kommen und er zieht dann weiter, was ist dann mit denen? Ja, die müssen dann in eine Kirchengemeinde gehen. Und dann wurde ich noch durch eine andere Gemeindebewegung darauf aufmerksam, wie viel Kirchen auch an Evangelisationen und erleben können, dass Menschen zum Glauben kommen. Und das hat mich dann dazu bekehrt, dass ich dann auch Gemeindefan wurde und dann schließlich auch Pastor wurde, weil mir klar wurde, die wahre Jüngerschaft kann nur in einer Kirchengemeinde stattfinden. Nicht, indem man bei einer Veranstaltung war, ein Buch in die Hand gedrückt bekommen hat und dann den ganzen Tag zu Hause sitzt und den Glauben nicht mit anderen zusammenlebt, sondern Jesus will, dass wir gemeinsam die Kirche bauen. In der Gemeinde erleben Menschen Heilung und Wiederherstellung. Ja? Der Heilige Geist wird den Finger drauflegen, was in deiner Vergangenheit passiert ist und er möchte dich heilen. Und wir machen ja auch Heilungsgottesdienste. Ich selbst habe ja in der Kirche erst mal den größten Teil meiner Begabungen kennengelernt. Das habe ich vorher alles gar nicht genutzt. Und man kann die entdecken und hier einbringen. Deswegen haben wir ja auch den Kurs Next Steps. Hier können Beziehungen entstehen, die dich durch schwierige Zeiten durchhelfen werden. Weil Gott hat es so gesetzt. Er will es durch seinen Geist und sein Wort tun, aber er will es auch durch die Geschwister tun. Hier beten wir gemeinsam für deine persönlichen Anliegen und für Anliegen unseres Landes und auch der Weltmission. Deswegen so wichtig am Mittwoch der Lobpreis- und Gebetsabend. Dazu sind wir als Kirche berufen. Von der Kirche, von der Gemeinde werden Missionare ausgesandt. Wir können hier gemeinsam das Evangelium von Jesus verkündigen. Das ist doch, als wenn man nur alleine rumrennt. Aber wir können zusammen beten, wir können uns ermutigen gegenseitig. Und wir als Kirche erreichen Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren. Ja, wir sind Multikulti. Die Gemeinde Jesu Christi ist die erste Multikulti-Gemeinschaft der Weltgeschichte, die funktioniert hat. Ja, weil wenn wir Jesus im Herzen haben, wir lieben die anderen. Ja, und deswegen, ich könnte jetzt noch weitermachen, ja, aber ich habe jetzt nur einen kleinen Ausschnitt, einfach die wichtigsten Sachen mal genommen. Und diese Liebe und diese Leidenschaft für die Gemeinde, für das Haus Gottes heute, wirkt der Heilige Geist in dir. Weil ich weiß auch noch, als ich dann neu bekehrt war, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich war noch nicht bekehrt. Und mein Bruder war eben schon Christ und dann hatte ich andere Christen da in Braunschweig kennengelernt und dann habe ich ihn mit denen zusammengebracht. Und immer wenn wir sonst zusammen gewesen waren, wir haben uns hauptsächlich über Musik unterhalten. Und jetzt war mein Bruder mit diesem anderen Christen da im Gespräch. Und ich quatschte mit einem anderen Freund da so. Und in einem Ohr hörte ich dann immer zu, was die da reden. Na? Und früher ging es nur, also Metallica und sonst was und so. Und immer nur so, Gemeinde, Jesus, Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Ich so, wie kann man die ganze Zeit über Gemeinde reden? Also was soll das? Ja. Als ich mich dann bekehrt habe, wusste ich warum. Ich kann wirklich sagen, ich bin jetzt 31 Jahre Christ und es gab ein paar Sonntage in diesen 31 Jahren, die ich nicht in einem Gottesdienst war. Das war meistens im Urlaub, weil ich wusste, wenn ich da hingehe, dann komme ich danach schlechter drauf wieder raus. Das lassen wir jetzt mal so. Aber ansonsten bin ich immer das in Gemeinde. Das ist meine zweite Kirchengemeinde hier überhaupt. Ich habe immer mitgearbeitet, ich war immer irgendwie da. Das hat Gott immer in mein Herz reingelegt. Er hat einen Eifer, eine Leidenschaft für das Haus Gottes in mein Herz reingelegt. Das ist wirklich, ja, es wurde dann für mich zur Berufung, diese Kirche dann auch zu bauen. Und die Herausforderung ist ja immer die, Jesus ist ja perfekt und super. Das Problem ist nur, er ist leider nur der Kopf. Der Rest des Körpers, sagt die Bibel, sind wir. Und wir sind halt Menschen. Und deswegen menschelt es natürlich auch in der Kirche und in der Gemeinde. Und da kommen dann manche dran zu Fall. Die sind dann verletzt. Und, aber Gott sagt, hey, vergib, empfange Vergebung, lass den anderen los, gib deinen Frust ab. Und das ist alles möglich. Ich habe schon viele Sachen erlebt in Kirchengemeinde, die ich jetzt nicht aufzählen möchte, die nicht so doll waren. Aber ich bin immer noch dabei. Weil der Eifer um sein Haus verzehrt mich. Das ist einfach so. Und jetzt kommen wir hier zum Grande Finale. Ich hatte ja etwas Schönes für euch versprochen am Ende der Predigt. Die, die noch überlegen, wissen jetzt, ach so, deswegen sind die dauernd hier, weil die so begeistert sind wie Jesus vom Haus Gottes. Und jetzt für euch, die ihr da schon länger dabei seid, die Leidenschaft und der Eifer für das Haus Gottes führt sogar so weit, dass man bereit ist, sich finanziell, jetzt ist raus, am Bau der Kirche zu beteiligen, weil wir natürlich wollen, dass die Kirche wächst und blüht. Das ist die Berufung der Kirche. Und dazu braucht es eben auch Geld. Geld ist nicht das Wichtigste, aber Geld stinkt nicht, auch in diesem Zusammenhang. Und deswegen bieten wir, wie jedes Jahr, einmal im Jahr die Aktion Mein Herz für sein Haus an. Dass du in einem besonderen Maße nochmal dein Eifer, deine Leidenschaft, deine Liebe zur Gemeinde Ausdruck verleihen kannst. Das bedeutet, wir empfehlen jedem, sich regelmäßig zu beteiligen, weil wir ja regelmäßige Ausgaben haben. Aber einmal im Jahr machen wir eine außergewöhnliche Sammlung, Visionskollekte, Visionsopfer, wie du es immer nennen möchtest. Und nehmen halt extra Geld ein, um extra Projekte zu finanzieren, die aus dem normalen Haushalt nicht finanzierbar sonst wären. Und das sind dieses Jahr sind das drei Sachen. Also für die, die noch nicht so lange hier dabei sind, durch diese Sonderkollekten haben wir zum Beispiel die Base finanziert. Ich glaube 20.000 oder 30.000 Euro waren das. Ja? Alles, was wir hier im Raum verändert, wir haben ja das ganze Gebäude einmal komplett renoviert. Jetzt sagst du, jetzt bist du ja doch wieder beim Haus. Ja, ja. Wir können natürlich dieses Haus auch aufgeben und uns dann immer draußen treffen, aber dann kommen nicht mehr so viele von euch. Deswegen im Winter brauchen wir das, im Sommer ist es auch hilfreich. Es ist eine sehr wertvolle Möglichkeit, sich zu identifizieren. Aber am Anfang habe ich herausgestellt, wir sind die Gemeinde in dem Haus. Aber es geht tatsächlich auch um das Haus. Und es wird diesmal darum gehen, dass wir einmal gesagt haben, wir müssen jetzt nach, ich glaube, 15 Jahren oder so dringend mal was für unseren Sound hier machen. Deswegen hatten wir hier vor ein paar Wochen eine neue Soundanlage ausgeliehen. Das haben einige gar nicht gemerkt, aber die stand da rechts und links. Das waren diese Subwoofer, wie die heißen, wo der Bass rauskommt mit so Stangen oben drauf. Da sind dann die anderen Lautsprecher drin. Das war übrigens fast die gleiche Anlage, die gestern bei der Hochzeit dort und auch dort verwendet wurde. Ist nicht genau, wir kaufen die noch ein Stück größer. Und ich kann nur eins sagen, die wurde hier an einem Donnerstagabend angestellt. Dann sage ich, okay, dann lasst mal hören. Dann kam der Sound erst über diese Boxen. Dann wurde es einmal umgestöpselt und dann war das über den neuen Sound. Ich habe da 10 Sekunden reingehört, meinte ich, kaufen wir. Müssen wir sofort kaufen. Das war so deutlich zu hören, wie viel besser der Sound ist durch dieses Ding. So, und ich bin sonst auch eher knauserig, ja, drehe den Euro auch ein paar Mal um und so. Genau, und deshalb, vielleicht wart ihr an dem Sonntag da, vielleicht habt ihr es auch nicht unbedingt gemerkt, aber gestern konnte man das auch nochmal hören. Das möchten wir unbedingt anschaffen. Zusätzlich gehören da ein paar technische Sachen, auch mal ein neues Mikro, damit andere Leute, die predigen, nicht solche Geräusche machen und so. Also für die Technik für einen besseren Sound, weil wir machen das ja, um hier Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Und da ist ein besserer Sound besser als ein schlechterer Sound. Versteht ihr? Das ist das erste Projekt. Das zweite ist, und ich denke, da werde ich viele Freunde mitfinden, wir möchten gerne unten im Gemeinschaftsraum die Akustik verbessern. Denn ihr wisst, wie laut man da reden muss, wenn das Ding voll ist und man versteht es kaum. Wir haben da ja unter den Decken hängen ja diese Platten, die haben den Sound schon ein bisschen aufgefangen, aber wir wollen das noch weiter ausweiten, damit eben wir einen besseren Sound sozusagen unten haben, damit man sich gerne und länger dort auch aufhält. Und auch dort geht es ja darum, Menschen zu erreichen, weil sie werden durch den Lobpreis berührt, sie werden durch die Predigt berührt, aber vor allen Dingen werden sie ganz oft durch die Gemeinschaft berührt. Ihr seid hier irgendwie so anders. Und die Gemeinschaft können sie nur erleben, wenn sie dann auch bleiben und nicht sofort wieder gehen. Also es hat alles diesen Zweck im Hintergrund. Also das erste ist Technik, das zweite ist Akustik und das dritte, habe ich genannt, Fortbildung, / Menschen. Also wir möchten halt auch nicht nur in technische Haussachen investieren, sondern auch in Menschen investieren, indem wir Fortbildung ermöglichen. Einige, wir haben ja zwei, die auch auf eine Bibelschule gehen, aber es ist auch wichtig für uns als Leitung und Mitarbeiter, Fortbildung in Anspruch nehmen zu können, die auch vielleicht teurer sind, auch wenn wir mit mehreren Leuten fahren und dass wir einfach eine gewisse Summe zur Verfügung haben, wo wir sagen, ja, dann fahren wir eben jetzt mal ganz nach München runter oder wo auch immer man merkt, da möchte Gott einen irgendwie haben und sagt nicht, ach du meine Güte, wie teuer ist, da können wir nur zwei Leute hinschicken, weißt du so? Ja, und dass wir Geld zur Verfügung haben, um Fortbildung für Mitarbeiter und Leiter zu ermöglichen. Und da ist es dann eben, die Kirche ist nur so stark, wie sie auch starke Leiter hat. Da kann das beste Gebäude dann nichts nützen, wenn der Inhalt nicht eben stark ist. Und da möchten wir eben in Menschen investieren. Also haben wir diese drei Projekte, Technik, Akustik, Fortbildung, / Menschen. Und das läuft wie jedes Jahr so ab, dass jetzt in diesem Moment an euch Karten verteilt werden. Also die werden einfach nur weitergegeben. Ihr nehmt die und gebt die einfach nach hinten durch. Da steht lediglich einfach drauf, dass du dort eine Summe eintragen kannst. Und wir wollen es dann so machen, dass wir übernächsten Sonntag diese Karten einsammeln. Übernächsten Sonntag. Wir machen ja immer 3 Wochen Aktionen da draus. So war das bis jetzt die letzten Jahre. Das heißt, ihr müsst es nicht heute oder so abgeben. Wenn ihr in 3 Wochen nicht da seid, könnt ihr es natürlich vorher irgendwie reinreichen. Und natürlich könnt ihr auch einfach eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht schicken. Ich spende das und das. Das ist jetzt nur eine Hilfe, dass man diese Karte einfach hat, damit sie zu Hause liegt. Und jetzt, oder einen Kühlschrank ranhängen, super. Und jetzt kommt noch was ganz Tolles. Viele Christen sehnen sich danach, die Stimme Gottes zu hören. Ich möchte auch mal einen Eindruck haben. Ich möchte mal erleben, dass Gott in meinen Geist hineinspricht. Und jetzt habe ich was Schönes für dich. Bei dieser Aktion kannst du das erleben. Frag Gott einfach, wie viel soll ich spenden? Und die Zahl, die dann kommt, darfst du glauben, dass die vom Heiligen Geist ist. Und das wird eine Summe in der Regel sein, wo du sagst, verstehst du? In der Regel fordert Gott einen heraus, sogar meistens mehr zu spenden, als man es vielleicht letztes Jahr gemacht hat. Vielleicht ist es bei dir auch weniger, ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, es war bis jetzt so meine Erfahrung. Und glaub einfach mal, dass Gott das nicht egal ist. Und weißt du, warum ihm es nicht egal ist? Der Eifer um sein Haus verzehrt ihn. Er möchte, dass hier diese Kirche gebaut wird. Und er fordert dich heraus, weil wir glauben ja, wenn wir Gott geben, wird er uns zurückgeben. Er lässt uns ja nicht hängen. Die Bibel sagt, wenn ihr das alles macht, Gott wird euch das alles zurückgeben. Sähe aus und du wirst ernten. Prüft mich, sagt Gott, ob ich nicht die Schleusen des Himmels öffne, euch zu segnen, wenn ihr gebt. Es wird jetzt heute keine Finanzpredigt mehr werden, sondern es ging nur rein um die Motivation, dich anzustecken zu lassen von der Leidenschaft, von dem Eifer, die Jesus für seine Kirche hat. Das heißt, du kannst deinem Eifer, deiner Leidenschaft Ausdruck verleihen. Und wenn du sagst, ja, ich liebe die Gemeinde, hatten wir ja zwischendurch gehört, Liebe wird auch tätig. Und du kannst Dankbarkeit ausdrücken durch ein finanzielles Opfer. Das Lobpreisteam darf schon mal nach vorne kommen. Und jetzt stellt euch mal vor, wir alle wären berührt von dieser Predigt. Manche von euch brauchen so eine Predigt gar nicht, die sind so on fire, die sind so voller Leidenschaft, die nehmen das nur noch als Bestätigung. Aber wir würden uns jetzt wirklich, jeder würde angesteckt sein und jeder würde im Rahmen seiner Möglichkeiten geben. Ich weiß, dass ein Schüler nicht so viel Geld hat wie ein Unternehmer. Obwohl der sagen würde, wenn wir unsere Gewinn- und Verlustrechnung sehen würden, es bleibt nicht viel übrig. Ja, es ist nie genug. Aber Gott holt dich da ab, wo du stehst und lehrt dich etwas über sein Herz. Und wenn wir alle berührt werden, dann müssen wir eine starke Kirche werden, denn mit mehr Geld können wir mehr machen. Wären wir immer noch die 60-Mann-Gemeinde von damals, könnten wir keine Jessica, keine Christine, kein Axel anstellen, kein Silas, kein Suko finanzieren und so weiter. Und das sind ja alles Leute, die sich einbringen. Ja? Also Geld ist schon wichtig. Wir müssen dann eine starke Kirche werden, weil wir investieren in das, was uns als Kirche weiterbringt. Okay, und jetzt möchte ich euch schon mal einladen, aufzustehen, bevor wir gleich das nächste Lied singen. Und dann lade ich dich ein, danach werde ich für euch beten, aber ich möchte dann dich jetzt vorher schon mal fragen, wofür hast du eine Leidenschaft? Wofür hast du Eifer? Rick Warren, der berühmte Pastor, sagte ja mal, das zitiere ich ja gerne öfter mal, zeig mir deinen Terminkalender und deine Kontoauszüge und ich sage dir, wer dein Gott ist. Wofür hast du Leidenschaft? Wofür hast du Eifer? Und ich lade dich ein, lass dir neuen Eifer, neue Leidenschaft schenken für das Haus Gottes. Okay, jetzt lass uns Jesus nochmal die Ehre geben und dann möchte ich noch für euch beten, während ihr über diese spannenden Fragen nachdenkt. Hallo, Jesus, wir danken dir dafür, dass das eine Sache zwischen dir ist und uns, nicht zwischen mir und den Gemeindemitgliedern, sondern zwischen dir und jedem Einzelnen, der zu dir gehört. Und wir bringen dir jetzt diese Aktion, mein Herz für sein Haus, und wir wollen, dass es gespeist ist aus einem Eifer, einer Leidenschaft für dein Haus. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir es wollen, weil du es in unserem Herzen gewirkt hast. Und ich bete jetzt für jeden, der sich unsicher ist oder sich denkt, wie soll das denn gehen? Ich habe doch noch nie was gespendet. Oder was wollen sie denn jetzt noch, sondern dass du zu jedem Einzelnen sprichst. Und ich möchte euch einfach jetzt schon einladen, lasst einfach eine Minute nehmen, wo jeder Einzelne fragt, Gott, was möchtest du denn, was ich gebe? Und die Bibel sagt, und dann prüft das und das Gute behaltet. Und auch nochmal für alle Gäste zur Info, ich weiß nicht, wer hier wie viel spendet. So kann ich also weder beeindruckt noch enttäuscht sein. Es ist wirklich eine Sache zwischen Gott und jedem Einzelnen. Aber ich will das jetzt einfach beten und uns einfach eine Zeit der Stille gewähren, wo jeder Gott fragen kann, Gott, wie viel möchtest du, dass ich gebe? Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du ein redender Geist bist, der uns fördert und fordert und der uns nicht überfordert, sondern in einer positiven Weise herausfordert. Herr, wir wollen dir einfach diese Aktion hingeben und dich fragen ganz persönlich, wie viel möchtest du, dass ich gebe für diese Aktion, Herr? Ja, wir bringen dir unser Herz dort, wo es abgestumpft ist oder wo es verletzt ist, wo es voller Zweifel ist. Und ich bete, Herr, dass du das alles nimmst und wiederherstellst und es uns ausrichtest auf dich, dass wir sagen können, wir sind geleitet vom Heiligen Geist, nicht von unseren Ängsten, Emotionen, Vorbehalten, sondern wir wir sind geleitet von dir, Herr. Und ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ich habe da Vorbehalt, ich habe Ängste, Zweifel, dass du das gerne auch einfach, wenn es eben mit der Kirche, mit der Gemeinde zu tun hat, wo du sagst, da fehlt mir die Leidenschaft, nicht jetzt über Geld oder so, sondern zu sprechen, sondern zu sagen, da ist ein Vorbehalt, dann glaube ich, möchte Gott einfach, dass du das ansprichst, mit Menschen drüber sprichst, um dort Heilung und Erneuerung zu erleben. Und so danken wir dir, Gott, dass du deine Kirche baust. Es ist deine Kirche. Wir wollen nur die Verwalter sein, die das verwalten und gut verwalten, was du uns schenkst, Herr. Und wir danken dir für das, was du hier alles geschenkt hast. Und dass es aber weitergehen soll, dass es besser werden soll, dass es mehr werden soll, damit jeder Mensch hier in Lienthal und Umgebung erfährt, wer du bist, Herr. Dort, wo es an uns liegt, Herr. Und ich möchte auch wie jeden Sonntag fragen, wenn du hier vielleicht auch schon länger kommst und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus. Und du bist aber jetzt an einen Punkt gekommen, wo du sagst, ja, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte Vergebung meiner Schuld haben, meiner Sünden. Ich glaube daran, dass er für mich gestorben ist. Und du so weit bist zu sagen, ich möchte ihm nachfolgen, dann ist es eine Entscheidung, die du treffen kannst und sollst im Gebet. Die Bibel sagt, wenn du das vom ganzen Herzen meinst, wenn du wirklich bekennst, auch ich bin ein sündiger Mensch, für den Jesus kommen musste und sterben musste, dann wirst auch du Vergebung bekommen und dann wirst du, wie die Bibel sagt, von Neuem geboren. Und dann wirst du ein inneres Wunder erleben, wie viele oder die alle hier erlebt haben, die dazugehören, wo du merkst, du wirst angefangen, es fängt an, dass du von Gott geleitet wirst. Was eben diesen Eifer und diese Leidenschaft für Gott und sein Reich einfach bewirkt. Soll nicht aus eigener Kraft kommen, sondern durch den Heiligen Geist. Und deswegen möchte ich fragen, ist heute Morgen jemand hier, der Jesus Christus in der Weise in sein Leben aufnehmen möchte, um Vergebung zu haben und ihm nachzufolgen? Dann bitte ich dich einfach, gib mir und Gott einfach ein kurzes Zeichen, indem du deine Hand hebst und sagst, für mich gilt das, ich möchte das und dann möchten wir gemeinsam mit für dich beten. Während die anderen ihre Augen geschlossen haben, möchte ich es einfach fragen, ist heute Morgen jemand hier, der Jesus in der Weise nachfolgen möchte? Dann heb einfach kurz deine Hand und dann möchten wir gemeinsam mit dir beten. Okay, und dann möchte ich gerne, dass wir Gott jetzt einfach noch eine Antwort geben im Gebet. Wenn du möchtest, kannst du das Satz für Satz nachbeten. Auch wenn du dich vielleicht nicht gemeldet hast, darfst du das gerne mitbeten. Gott wird dein Herz erreichen. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich bringe dir mein Herz. Erfülle es mit deinem Eifer für dein Reich und vor allen Dingen für dich und deine Gemeinde. Vergib mir meine Schuld und komm du in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gebetet hast, lade ich dich ein, nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne zu kommen, dass ich dir erklären kann, wie es mit dir weitergehen kann in deinem christlichen Leben. Alle anderen möchte ich einladen, noch nicht nach Hause zu gehen, sondern unten in unserem Gemeinschaftsraum zu bleiben, um einfach Gemeinschaft zu leben, uns hier auch kennenzulernen. Und wenn du eine Not hast, wenn du Gebet haben möchtest, lade ich dich ein, dass du hier noch nach vorne kommen kannst. Wir haben hier 4 Geschwister, die jetzt schon mal nach vorne kommen und sich hier für dich aufstellen. Silas und ich werden auch zusammen beten. Und das muss nicht mit der Predigt zusammenhängen, sondern wenn du vielleicht krank bist oder möchtest, dass wir gemeinsam für eine Not zu Gott beten oder auf Gott hören, dann wollen wir das gerne tun. Ansonsten lade ich euch ein, nächsten Sonntag natürlich wiederzukommen. Und ich bete noch zum Abschluss und dann sehen wir uns hoffentlich gleich noch unten. Jesus, ich danke dir für diesen Vormittag. Ich danke, dass du zu uns gesprochen hast durch dein Wort und deinen Geist. Und danke, Herr, dass wir hier gemeinsam dich erleben durften. Danke für das, was du in unser Herzen gelegt hast. Und ich bete, dass wir es nicht verlieren. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gesegneten Sonntag euch.